So in den 80ern, ich meine so diese Punk-, Post-Punk-Zeit, man hatte halt kein Geld und man hat sich dann halt Sachen gemacht. Ich wollte so Dinge festhalten, die Gedanken verloren so ganz kurz wahrnimmt und dann sind die wieder weg.
Herzlich willkommen zu Kunst in Berlin, dem Podcast der Berlinischen Galerie. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin Direktor des Museums. In diesem Podcast treffe ich KünstlerInnen und Menschen, die unsere Gegenwart prägen. Vor 2 Wochen haben wir die Ausstellung Mark Brandenburg 20th Century Debris eröffnet und es war wild. Heute spreche ich mit Ilka Förmann, die die Ausstellung kuratiert hat, und mit Mark Brandenburg selbst, einem der, und das ist nicht übertrieben, international wichtigsten Zeichner der Gegenwart. Gemeinsam wollen wir uns seinem Werk annähern und der Frage nachgehen, was bleibt von unserer Gegenwart und warum wirkt sie derzeit so düster? Lieber Marc, erstmal vielen Dank für deine großartige Ausstellung. Wir sind immer noch ganz enthusiastisch.
Ja, ich danke euch.
Du findest deine Motive auf Streifzügen durch die Stadt. Du lebst in Berlin, aber auch in Barcelona. Brauchst du die Großstadt für deine Kunst?
Ich würde sagen, ja. Also eigentlich ist das, was mich interessiert. Ich bin halt komplett ein Großstadtkind und also das ist die ganz einfache Antwort. Ich brauche das.
Du bist ja in Berlin geboren und hast aber dann auch einige Jahre in den USA verbracht. In welcher Stadt habt ihr denn da gelebt?
Ja, wir sind halt viel umgezogen, weil mein Stiefvater, mit dem ich aufgewachsen bin, also Mutter und Stiefvater, in der Armee war. Und die werden ja dann immer woanders hin stationiert. Also wir waren halt in Detroit und in Texas hauptsächlich. Und sind dann da eben halt auch mehrmals mal umgezogen.
Was hast du da für Erinnerungen an diese Städte?
Wobei in Texas, das war dann schon eher ländlich, also das war in Fort Hood, das ist so die größte amerikanische Militärbase. Und da hatten wir dann eben halt auch ein Haus und mit so einem Creek hinterm Haus. Und das war halt eigentlich so ein, also ich habe halt, kenne auch so dieses Landleben.
Das ist total pretty, ne? Auf dem Land.
Aber ja, ich glaube, jetzt würde ich da wahrscheinlich umkommen irgendwie, aber damals als Kind war das okay.
Aber Detroit wiederum gilt ja so echt als Ende.
Ja, aber ich war in den frühen 70ern in Detroit. Also das heißt, Detroit war da eben halt auch noch nicht so runtergerockt wie das. Ich meine, wobei jetzt ist es ja, glaube ich, wieder auf aufsteigendem Ast. Also
apropos abgerockt, sag uns doch mal was, wie waren deine ersten Jahre in Berlin dann, als du wieder zurückgekommen bist?
Naja, ich bin dann mit meiner geschiedenen Mutter, die Berlinerin ist, 77 nach Berlin zurückgekommen und das war dann, ich bin am 1. April 1977 hier angekommen, naja, und habe mich eigentlich relativ schnell dann, also da war ich 11 und mit 13 war ich eigentlich schon so langsam
erwachsen.
Das war tatsächlich so, ich meine, wir hatten natürlich dann auch unsere Probleme. Und also ich und meine Mutter, und dann bin ich halt immer nachts so ausgebüxt und bin dann ausgegangen.
Wo habt ihr da gewohnt in der Zeit?
In Charlottenburg. Und ich bin dann halt immer mit dem Nachtbus, bin ich dann halt immer irgendwie in Richtung, damals war ja alles noch viel mehr in Charlottenburg und Wilmersdorf. Und dann bin ich halt so ins Excess und in den Dschungel gefahren. Und eben ins Metropol, da gab es ja auch damals noch das Metropol-Café und das waren so meine Orte. Und ich habe dann praktisch mein gesamtes Leben so umgedreht, dass ich, also nach der Schule bin ich dann, ich bin ja dann natürlich
noch zur Schule gegangen.
Ich bin natürlich zur Schule gegangen, aber ich bin danach dann, habe ich mich dann hingelegt und bin dann nachts aufgestanden, bin dann ausgegangen und dann wieder in die Schule gegangen.
Und ganz schön tough.
Also es ist nicht empfehlenswert, aber
wenn man jung ist, kann man das machen.
Ja, und das war halt so mein Leben. Und und ich war natürlich eigentlich immer der Jüngste, irgendwie, egal wo ich war. Und
hast dich ja schnell irgendwie an Berlin dann gewöhnt, offenbar. Wie war es mit der Sprache?
Naja, als Kind, das lernt man natürlich immer alles ganz schnell. Also wir haben tatsächlich nur Englisch gesprochen, also auch mit meiner deutschen Mutter habe ich halt nur Englisch gesprochen, aber das mit 11 ist das ist halt wie so ein Wunder. Das so innerhalb von, dann lernt man so eine Sprache innerhalb von 2 Monaten, glaube ich. Und natürlich gab es ja so Brocken von Deutsch, das war ja irgendwie auch da, ne? So in meinem Leben, so durch Verwandte und so weiter.
Dann haben wir vor Jahren das erste Mal über ein Ausstellungsprojekt gesprochen. Das dauerte dann ein bisschen, bis wir es jetzt umgesetzt haben. Lag an unterschiedlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel auch an der Pandemie. Und dann hat Ilka Förmann als Leiterin der grafischen Sammlung bei uns begonnen. Und mit ihr habe ich recht am Anfang, als sie gerade angefangen hat, bei uns über so ein Ausstellungsprojekt gesprochen. Und du hast wirklich super positiv reagiert. Und mich würde interessieren, was du als erstes gemacht hast, um das Werk von Marc ein bisschen näher kennenzulernen.
Ja, es ist total witzig, dass du das sagst, dass wir so früh gesprochen haben, weil ich habe das jetzt auch nochmal erinnert. Also es ist ja jetzt meine dritte Ausstellung in der Berlinischen Galerie. Aber tatsächlich war das die erste, von der ich wusste, dass ich sie machen würde. Das ist total verrückt irgendwie gewesen, dass diese Ausstellung so eine lange Vorlaufzeit hat.
Ja, 30 Jahre.
Ja, endlich.
Fast.
Nee, das war total lustig, weil wir hatten uns dann ja kennengelernt und dann war das immer noch so weit weg. Und tatsächlich die Annäherung ans Werk kam eigentlich über Marc selber. Also, dass wir uns einfach getroffen haben, dass wir gesprochen haben. Also, dich kennenzulernen war irgendwie so das ganz Zentrale. Aha. Irgendwie fand ich, ja, für mich war das. Und was halt wahnsinnig witzig war, dass ich immer so am Anfang gedacht habe, wann fragt er mich denn jetzt endlich mal, weil ich in sein Atelier kommen kann? Weil so. Das tatsächlich immer so, also so der Studiobesuch oder Atelierbesuch, der steht ja oft am Anfang auch. Ne? Mhm. Und das passierte dann nicht. Und dann habe ich dich irgendwann auch gefragt und gesagt, ich kann ja mal zu dir ins Atelier kommen. Und du hast dann gesagt, ich habe ja gar kein Atelier. Und dann habe ich auch immer noch mal so, über solche Dinge habe ich einfach, ich habe mir natürlich die Dinge angeguckt, ich habe mir Kataloge angeguckt, Texte gelesen und so weiter. Aber im Austausch mit dir ist eigentlich so, habe ich viel mehr dann noch verstanden, was sicher auch daran liegt, dass deine Kunst so ganz stark auch mit deinem Leben und deiner Person verbunden ist.
Das ist halt immer so ein Problem auch, glaube ich, für viele, bis die das so begreifen, dass ich eben halt nicht so ganz klassisch so ein Atelier habe, wo man dann eben hinkommen kann. Das war ja auch mit Lynette damals auch der Fall. Ne? Die wollten ja eben halt auch mit den mit diesen Förderern
Freunde von Busch Rising haben
gesagt,
alle wollen immer ins Atelier gehen und das geht bei dir eben nicht.
Nee, das geht irgendwie.
Aber was natürlich auch ganz interessant ist, ist, dadurch hast du natürlich auch so eine gewisse Freiheit. Du kannst ja überall arbeiten, was natürlich auch an deinem Medium liegt oder deinem Hauptmedium, sagen wir mal so, der Bleistiftzeichnung, die du ja überall mit hinnehmen kann.
Ja, und ich meine, auch als das eben losging, so in den 90ern, das war halt immer alles so räumlich, so begrenzt. So. Deswegen konnte ich das einfach jahrelang auch gut, also und immer noch so praktizieren, dass ich in so ganz kleinen Orten dann so große Ausstellungen auch so konzipieren kann. Und ja, es klappt ganz gut. Und ich finde das, für mich ist halt immer wichtig, dass ich so meine Freiheit habe. Und dass man eben nicht so überall so eingebunden ist. Und das hat natürlich auch mit Kosten zu tun, so dass man das alles so klein hält, so weil man dadurch dann einfach so eine Freiheit hat, die Kunst zu machen. Dass man eben nicht anfängt, darüber nachzudenken, oh, was funktioniert, was kann ich dem Markt so geben. Das finde ich halt immer, da halte ich mich halt immer von fern. So. Mhm. Und man ist natürlich dazu geneigt, weil es gibt so bestimmte Motive, die halt immer gut funktionieren und so, dass man sich davon komplett frei macht und auch immer irgendwie sperrig bleibt, so. Mhm. Weißt du?
Interessant ist in dem Zusammenhang ja auch wirklich das Medium, in dem du arbeitest. Na, also ich habe es ja gerade schon gesagt, Bleistift auf Papier, ganz klassisch. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant. Wir haben ja jetzt schon auch ein paar Führungen gehabt in der Ausstellung und die BesucherInnen sind auch immer total erstaunt, dass das wirklich Bleistift auf Papier ist, weil du ja mittlerweile auch eine Technik entwickelt hast, wo diese Zeichnung eben auch sehr weich ist. Also man denkt das gar nicht unbedingt im ersten Augenblick.
Weich?
Ja, das ist so ein bisschen, die Übergänge sind sehr weich.
Ich würde das eher als so kalt beschreiben.
Ja.
Also das strahlt halt so eine Kälte aus und so eine Distanziertheit auch.
Ich meine eher so den Duktus mit weich. Das meine ich, dass die Übergänge weich
sind. Ach so, okay.
Sind, ne? Aber
genau.
So nicht so.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja,
so.
Ich weiß, was du meinst.
Also
ja.
Ich wollte immer weg von diesem Strich. Also das, was man ja im ersten Raum halt auch noch viel mehr hat, dass man eben so den Strich sieht. Und die sind ja sogar, die Zeichnungen sind ja dann teilweise auch so nicht bis zum Rand ausgezeichnet, sondern so mittendrin hört es dann so auf. Und das hat halt so ein bisschen was so Romantisches halt auch, wenn man das so nennen will. Und davon bin ich halt immer mehr, ich wollte halt immer mehr, dass das so was Kaltes, Dokumentarisches hat, so ohne Gefühle.
Genau, also das ist so ein bisschen so, also der Strich wird so verwischt, wenn man so will. Und auch so dieses Dunkle.
Nee, aber der ist nicht verwischt, sondern die Striche sind halt so, nah gesetzt.
Ja, genau.
Und so oft gehe ich dann da immer wieder rüber, bis man das als Fläche wahrnimmt.
Ja.
Aber wie nerdig bist du denn, was deine Werkzeuge anbelangt? Hast du so eine ganz akribisch zusammengestellte Kollektion von Bleistiften?
Nee, also ich benutze meistens Faber-Castell und lustigerweise ist das dann irgendwann, war auch Graf Faber-Castell ein Sammler von mir, ist halt leider verstorben, aber und dann haben die tatsächlich auch dann so nachgefragt, ob sie mir eben praktisch dieses Werkzeug dann geben können. Und das war dann ganz lustig, weil die haben dann praktisch das dann wieder zurückbekommen, aber als verarbeitet. So als, genau. Nee, aber ich benutze tatsächlich, meistens greife ich nach Faber-Castell, einfach aus Gewohnheit. Und es sind dann immer so HB, 2H und 5B, das sind so meine Standard-Werkzeuge, so, die ich benutze.
Und beim Papier bist du da?
Ja, also beim Papier ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch immer totale Panik, weil Zeichenpapier, das wird auch immer schwieriger. Früher habe ich halt Canson-Papier benutzt. Das ist halt so dieses Bräunliche auch. Und jetzt benutze ich ausschließlich Fabriano-Papier. Und dieses kalte, weiße Fabriano-Papier, was natürlich auch noch im Schwarzlicht leuchten muss. Das ist natürlich auch nicht immer gegeben, dass das so gleich ist, ne, bei den Papiersorten. Genau, und dann kaufe ich immer, es gibt eben so ein ganz bestimmtes, das kaufe ich halt, egal wo ich bin, kaufe ich das immer auf, wenn ich da was von sehe, weil ich immer totale Panik habe. Es müsste eigentlich bis zu meinem Lebensende noch reichen, das, was ich jetzt schon so angestaut habe. Mal gucken.
Aber stimmt, das ist halt tatsächlich ein Faktor.
Ja, das
also
ist wirklich ein,
das darf man nicht unterschätzen mit dem Papier.
Ja, das ist absolut wichtig, wie diese Struktur ist.
Ja, die Oberfläche.
Das ist, ja, diese Oberfläche, das ist so wie so ein Teil von mir. Ich merke das sofort, ob ich damit arbeiten kann. So, das wird dann wirklich zu einem selbst auch irgendwie. Das ist so verrückt, aber es ist so.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass es so diese Kälte, die dir auch ganz wichtig ist, also auch durch dieses kalte Papier, aber auch durch diese sehr nah an der Vorlage zeichnen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was sagen zu dieser Vorlage. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, dass ja alle deine Zeichnungen auf Fotografien basieren. Mhm. Ich finde das immer ganz wichtig auch zu betonen, nichts, was du zeichnest, ist ja erfunden. Das hast du dir ja nicht ausgedacht.
Nein, weil ich habe ja keine Fantasie.
Ja. Also das heißt, um das nochmal den ZuhörerInnen klarzumachen, also du fotografierst oder du findest Fotos vor und die zeichnest du dann im Prinzip ab, wenn man ja so will. Ne? Also, oder du nimmst ja auch manchmal aus einem Foto nur ein Motiv raus, das gibt's ja auch manchmal. Dann zeichnest du ja auch manchmal nur eine Person, wie zum Beispiel die Obdachlosen, die sind ja oft auch isoliert oder die Antifa-Bank, das sind ja Motive, die du sozusagen rausgenommen hast aus einem größeren Kontext. Aber vielleicht zu diesen Fotografien, also einfach zu diesem Prozess. Du machst Fotos und machst ja wahnsinnig viele Fotos auch immer, ne?
Also genau. Also es war, als ich angefangen habe, da war das natürlich so ein Mix aus Sachen, die man aus Magazinen nimmt. Das war auch früher sogar, also in dieser ersten Serie, da war das eben halt auch dann so, gab es so bestimmte Bilder, so Modefotografie, einfach so Modewerbung wurde dann genommen, Pornografie, Zigarettenwerbung, so aus den 70ern, die so völlig absurd war. Also wie zum Beispiel eine Zeichnung in der Ausstellung zeigt halt eine nackte Frau von hinten, die durch so ein Waldstück läuft. Und das war halt eine Zigarettenwerbung.
In den 70ern.
Also so völlig in den 70ern.
Ja, ja.
Also sowas. Und das habe ich dann eben kombiniert mit Fotos, die ich eben selber geschossen habe von Mitbewohnern, die irgendwie auf dem Bett sitzen und sich unterhalten. Und so kam das so zustande, irgendwie diese erste Serie, die ja noch nicht mal als Serie konzipiert war, sondern da habe ich einfach so gemerkt, das ist so mein Medium, mit dem ich so arbeiten möchte und mal gucken, wo das hinführt. Und so ging das los. Anfangs war das natürlich auch mit dem selber Fotografieren, da war das so eine ganz bewusste Handlung auch. Deswegen, ich ärgere mich auch manchmal, weil so vieles eben nicht dokumentiert wurde früher. Also auch im Nachtleben. Da war ja immer so, Fotografieren war ja immer so totales No-No. Und darum war eben dieses Fotografieren halt auch so eine ganz bewusste Handlung und man musste eben ein Fotoapparat dabei haben. Und das hat sich natürlich alles extrem verändert, dadurch, dass jetzt inzwischen so jeder, der ein Smartphone hat, eben halt fotografiert auch. Und
Das ist halt so Fluch und Segen zugleich, ne? Also.
Naja, für mich ist es natürlich schon ein Segen auch. Ja, weil jetzt kam ja auch dazu, eben, wie jetzt bei euch zum ersten Mal eigentlich in dieser Ausstellung, auch diese Videoloops. Und ich finde, die funktionieren halt total gut. Auch in Verbindung mit den Zeichnungen. Mhm. Und irgendwie macht das auch was mit der Zeichnung, die man dann anguckt, weil ich glaube, die bringt man dann irgendwie im Kopf auch in Bewegung. Man hat dann auf einmal so eine Idee davon, so wie das bewegte Bild davon
ja,
auch
genau,
zu wirken
was sozusagen
würde.
Der Ursprung ist genau. Von dem, was du dann zeichnest.
Und es gab, irgendwann habe ich so gemerkt, es gibt so bestimmte Motive, die würde man gerne in Bewegung sehen auch. Mhm. Also wie zum Beispiel dieser Clown, den ich dann, das war ja einfach eine Person, die ich verfolgt habe auf der Straße. Und dann habe ich eben angefangen, den zu filmen. Und natürlich so Fotos sind halt toll, aber wenn du das so in Bewegung siehst, hat das nochmal so eine ganz andere Wirkung auch.
Genau, und wir haben dann ja auch in der Ausstellung diese Videos, die dann eingefärbt sind, auch wie die
dass die
in diesem UV-Lichtraum, in dem die präsentiert werden, gemeinsam mit den Zeichnungen, dass die sozusagen die gleiche Färbung haben und wirklich aussehen, als würden diese Zeichnungen zum Leben erwecken. Ne? Und das ist natürlich auch irgendwie schön man bekommt wirklich bei diesen Videos, die du ja zum ersten Mal jetzt gemacht hast in der Art.
Ich bin auch sehr froh, dass das, weil das war natürlich, hatte ich ja alles nur im Kopf. So diese ganzen Ideen und man weiß ja immer nicht, was dann, wie das tatsächlich wirkt. Also ob das überhaupt so wirkt, wie man sich das so im Kopf vorstellt.
Ja.
Und ich war jetzt vor ein paar Tagen auch das erste Mal ohne jemanden so in diesem mittleren Raum und habe da einfach mal so eine Dreiviertelstunde gesessen. Und das war schon, hat mich beeindruckt. Also so selber. Nee, ich glaube, das ist so ganz wichtig und das passiert auch nicht so oft, dass man, wenn man irgendwas macht, also es gibt es auch bei Zeichnungen, wo ich dann so selber beeindruckt bin, wenn man so das Gefühl hat, das hat jemand anders gemacht, so, weißt du? Und dann weiß man immer
das
so,
ist das halt ist halt einfach immer ein toller Moment.
Ja, 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 also das passiert also, nicht so oft.
Ja, ja, beim Kuratieren ist das natürlich auch immer so ein toller Moment, wenn so Dinge, die man sich so über Monate, Wochen,
genau.
Jahre überlegt hat, wenn die dann auf einmal so echt werden, ne?
Genau.
Und man sieht, dass es toll funktioniert.
Ja, und die gesamte Ausstellung, ich meine, ich wollte natürlich auch, dass ich das komplett absetzt von der letzten großen Ausstellung, die ich eben in Berlin hatte und dass das eben was völlig anderes ist. So. Also da gibt es ja kaum Überschneidungen, so irgendwie ein paar Werke irgendwie waren auch in der anderen Ausstellung, aber ansonsten sind das eben alles komplett andere Arbeiten und diese ganz alten Zeichnungen, also so die 90er Jahre Zeichnungen, die wurden eigentlich noch nie in so einem musealen Kontext in Berlin gezeigt. Und das freut mich natürlich. Ich hatte natürlich auch immer so ein bisschen Angst, weil wir früher haben die Galerien dann auch oft die Arbeiten ungerahmt verkauft. Mhm. Naja, und ich bin natürlich froh, dass das jetzt alles so wirklich toll geworden ist. Aber ich hatte dann immer so die Angst, dass das so ein bisschen nach Trödelmarkt aussieht, so wenn dann so 100.000 verschiedene Rahmungen und so. Aber ich finde, das ist halt alles sehr elegant geworden, so.
In der Vorbereitung der Ausstellung, da haben sich manche deiner SammlerInnen an uns gewendet und die Arbeiten, die die hatten, die sind teilweise auch in die Ausstellung reingekommen. Daher meine Frage, hast du irgendwie, did you keep track? Ich meine, über die ganzen Arbeiten, die du gemacht hast, kannst du das noch nachvollziehen oder gibt's auch immer wieder Überraschungen, wenn du was vorbereitest? So nach dem Motto, oh Mann, die Zeichnung aus 94, die habe ich ja total vergessen.
Es gibt tatsächlich ganz viele Arbeiten, die ich komplett vergessen habe, weil wir die eben halt auch damals nicht so richtig, also auch die Galerie, ich meine, das ist natürlich eigentlich Sache der Galerie, aber das wurde einfach nicht so dokumentiert, wie man das jetzt heute machen würde. Heute würde ja jedes Werk, also wie zum Beispiel diese Dangling Conversation, diese Serie, die ja dann eben halt auch schon dieses Objekthafte hatte. Diese
genau,
ganzen
da hast
Klappkarten.
Du halt getackert und
genau, die gesamte Arbeit, die wurde dann als Art Pinnwand an die Wand gepinnt in New York. Und
da gibt es zwei Fotos, glaube ich.
Ja, da gibt es drei Fotos von, wo noch nicht mal alle drauf sind. Ja. So. Also es gibt eins, wo alle drauf sind, aber das ist so weit entfernt, so dass man so denkt, also da kann man so gar nichts mit anfangen, großartig. Es ist unfassbar eigentlich. Also auch, dass ich da selber nicht wie verrückt hinterher war, dass dass jedes Stück auch dokumentiert wird, so, weil das war auch, glaube ich, so das Aufwendigste, was ich so jemals gemacht habe, weil da habe ich ja so teilweise waren das dann Kalender und so absurd ausgeschnittene Formen irgendwie und das ist einfach nicht, davon gibt es irgendwie 4 Bilder. Ich meine, aber das sagt halt auch etwas über die ganze Herangehensweise, dass man hatte eine Idee und das Wichtigste war halt immer, dass das verwirklicht wird.
Zu machen.
Aber was danach passiert, war eben einfach nicht. Ich meine, ich habe für das Kumpelnest 3000, da gab es ja diese Ausstellungsreihe damals 10 Tage im Leben. Es war praktisch jeden Tag war Aufbau und Abbau dann zugleich und die Ausstellung. Und ich habe halt diesen gesamten Gospelchor, der kopfüber hing, genäht. Und das waren ja alles so Figuren, das waren, glaube ich, keine Ahnung, 21 Figuren, so in Lebensgröße, in so Roben. Also es war halt alles aus so unterschiedlich farbigen Satin, dass das so disco-mäßig aussieht. Aber das war für einen Tag. Also das ist halt irre. Unglaublich. Und das wurde danach auch, ich meine, das ist natürlich eigentlich ja auch so ein Museumsstück. So. Also das könnte man sich eben gut vorstellen in der Museumssammlung. Und das habe ich dann halt so verschenkt. So, weißt du? Die wurden dann so, diese einzelnen Figuren wurden verschenkt. Völlig absurd irgendwie. Und das war ein ganz toller Abend. Da lief halt die ganze Nacht, lief dann Gospelmusik. Also nicht nur Gospelmusik, aber ich wollte, dass alles rückwärts läuft. Also die ganze Nacht. Das heißt, ich habe ja da immer so Tapes auch gespielt. Und ich habe dann praktisch alles, was im Moment dann eben so auf meiner Playlist war, habe eben alles rückwärts aufnehmen lassen. Und dann lief halt die ganze Nacht im Kumpelnest diese Musik rückwärts.
Ja. Und der Gospelchor hing auf dem
genau,
Kopf. Und davon
halt
gibt es auch nur
Kopf
ein Foto, aber immerhin
ja,
gibt es
und
ein
es
Foto.
Es gibt nur ein Foto davon, das ist so unfassbar. Aber so hat man einfach gearbeitet.
Ja, ja. Ne? Aber es ist auch nochmal total interessant, dass du das erwähnst, weil wir haben ja jetzt über die Zeichnung gesprochen und auch bei uns in der Ausstellung ist natürlich die Zeichnung so das prägende Medium, aber du hast ja auch, also du sagst ja auch immer selber, du bist Multimedia-Künstler, du machst Film, haben wir auch in der Ausstellung und gerade auch diese frühen Arbeiten, dieser Gospelchor, aber auch die Tarnpullover für Ausländer, das waren ja so die ersten Sachen, mit denen du hier in Berlin auch so als Künstler im
als,
Grunde.
Ja, ne? Ich meine, ich habe so in den 80ern, da war das ja, ich meine so diese Punk, Post-Punk-Zeit, da man hatte halt kein Geld und man hat sich dann halt Sachen gemacht und so. Und ich meine, ich hatte halt schon ein bisschen Geld, weil ich halt immer Jobs hatte. Und ich habe dann halt alles immer zu Vivian Westwood und Malcolm McLaren getragen nach London. Aber das Restliche habe ich dann halt selber gemacht und habe dann eben selber auch angefangen. Naja, eigentlich war die Herangehensweise die eines bildenden Künstlers. Mhm. So. Also ich hatte dann eben eine Idee für ein Kleidungsstück. Und mich hat es nicht interessiert, das in Größe 42 bis 48 zu machen, sondern das ging halt nur darum, dass man das halt einmal auch tatsächlich sieht an irgendeiner Person. Und das ist natürlich nicht die Herangehensweise eines Modedesigners. Nee. So. Aber ich habe dann auch so Kollektionen gemacht, so in Klammern, die dann auch gezeigt wurden. Also die wurden im Tunnel gezeigt in New York. Und lustigerweise ist Joey da aufgetreten.
Joey Arias,
das war, genau, und das war 1987. Das war natürlich auch besonders toll, weil das jetzt eben fast 40 Jahre waren und wir immer noch befreundet sind und der jetzt hier bei meiner Ausstellung halt auch aufgetreten ist. Und das war einfach super. Na, auf jeden Fall, also ich habe dann eben in den 80ern so Mode gemacht, wie so viele halt Mode gemacht haben auch. Und eben halt so unterschiedlich, also im Heaven in London hatte ich dann halt auch eine Modenschau und so. Und hatte eben im Dschungel dann auch 1988, hatte ich da aufgehört und das war praktisch so mein Abschluss auch. Also habe ich dann halt so eine...
Da warst du ja Türsteher damals gewesen.
Genau, und da habe ich dann halt so eine riesen Modenschau gemacht und das war dann halt so eine... Und das war auch, ich habe das halt gemacht mit dem Wissen, dass ich keine Mode machen möchte. Also ich habe das nicht gemacht, um jetzt irgendwas zu starten.
Sondern das war so der fulminante Abschluss.
Genau, das war so ein Abschluss. Ah, ja. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich glaube ich eher, dass das eher in, ich konnte mich natürlich damals noch gar nicht als Künstler definieren, weil das ja in Deutschland auch, habe ich einfach gar nicht diesen akademischen Background, der ja eben damals ja noch sehr viel mehr, also sehr viel wichtiger war. Und ich glaube, ich war auch in der German Open, weiß nicht, einer von, ich glaube, da war, glaube ich, Kai Althoff war, glaube ich, noch Autodidakt, glaube ich, ne? Aber ansonsten waren das von, weiß ich, 30 Leuten waren das, glaube ich, zwei, die eben nicht diesen akademischen Background hatten. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann eben schon immer noch mit Stoff gearbeitet, wie ja auch dieser Gospelchor oder dann gab es ja diese Burberry-Maske. Aber das waren dann schon eher so Soft Sculpture, könnte man sagen.
Ja, genau.
Und dann gab es eben 92 diese Ausstellung mit Sabina Maria van der Linden im Künstlerhaus Bethanien. Und damit ging das eigentlich los. Also es gab damals etwas, das hieß Local Hero. Die konnten sich halt nicht entscheiden so zwischen uns, wen sie ausstellen, also wen sie dann nehmen wollten für dieses Jahr, für 92. Und haben uns dann eben gefragt, ob wir, weil wir auch sowieso befreundet waren, ob wir das gemeinsam machen würden. Und parallel lief eine Ausstellung, die hieß Getting to Know You. Und das waren eben alles amerikanische Künstler. Und das war natürlich auch so diese AIDS-Hochzeit und so. Und das war halt schon so eine sehr politische Ausstellung. Aber irgendwie kam unsere, glaube ich, damals so besser an auch. Weiß ich nicht. Wir haben halt so ähnliche Themen behandelt, aber das war irgendwie so, wir hatten halt auch dann so Rieseneröffnungen und so. Und das war halt so einfach alles so poppiger. Und dadurch ging es dann eben los bei mir, dass ich dann darüber dann zu Bruno Brunett kam. Und
da ging es los mit dem Zeichnen.
So ging das eben dann halt los.
Du hast eben Titel und Thema erwähnt der Ausstellung und du warst ja sowieso total nah dran an unserer Ausstellung. Du hast dich ja fast schon selbst kuratiert, das war ein Phänomen. Und du warst auch relativ schnell mit dem Titel. It's Breaking My Tongue.
Ich glaube, der Titel war da, bevor irgendwas anderes.
Wie war's? 20th Century Debris?
20th Century Debris. Und wir haben uns dann irgendwie drauf geeinigt, wir benutzen die deutsche Übersetzung irgendwie so Trümmer, also Überbleibsel, Reste.
Ja.
Wie kamst du da drauf und was sind für dich die Trümmer? Ich meine, im Moment sowieso alles irgendwie düstere Zeiten, aber
du hast es ja schon den Nagel auf den Kopf gehauen. Nee, also das natürlich, aber es sind natürlich auch diese Arbeiten, die wirken eben auch wie so Überbleibsel, also gerade die Arbeiten aus diesem ersten Raum. Das war eine total harte Zeit auch, weil da, also gerade in meinem Leben hatte ich halt eben auch sehr viele Menschen, die eben damals mit HIV umgehen mussten, also mit AIDS umgehen mussten. Und aber es waren gleichzeitig auch wahnsinnig progressive Zeiten. Da ist halt so viel, also auch so popkulturell passiert, eine Erneuerung und und jetzt leben wir einfach wirklich in Zeiten, wo man so das Gefühl hat, das ist wirklich alles in Gefahr, ne? Und es gibt irgendwie so keine Moral mehr. Und so kam dann natürlich dann auch dieser Titel zustande, der aber natürlich auch wieder an Titel aus dem Pop erinnern lässt, also wie an 20th Century Boy von T-Rex, an solche Sachen. Also meine Titel sind ja immer gerne so angelehnt und sowas.
Unterhältst du dich gerne auch mit den Leuten, die in deiner Ausstellung waren? Ich habe gehört, dass du häufig bei uns bist. Hast du das schon mal gemacht?
Was? Ich bin überhaupt nicht hier. Stimmt doch überhaupt nicht. Ja,
aber
also
du beobachtest gern Leute in der Ausstellung.
Ja, natürlich. Aber das ist doch ganz normal, oder? Dass man Leute beobachtet. Ich muss jetzt nicht mit jedem sprechen und ich muss jetzt auch nicht sagen, oh, hallo, ich bin der Künstler. So ist das jetzt nicht, aber ich finde das schon interessant, was Leute sagen, weil die natürlich auch oft dann so Quatsch erzählen, wie das jetzt so gemacht wurde und so. Das ist immer so toll, wenn dann so zwei stehen vorm Bild so, und einer weiß dann immer genau, wie das jetzt so entstanden ist. Das ist so völlig falsch. So. Nee, aber ich finde das schon, also so Interaction mag ich eigentlich schon ganz gern. Ich finde das schon interessant. Ich meine, man sitzt da so lange dran und das ist so eine einsame Geschichte, dieses Zeichnen. Ich verbringe halt 80% meiner Zeit alleine. Einfach weil das ist auch so gewollt, aber darum findet man das dann natürlich schon auch mal ganz gut. Ne? Das passiert ja so selten. Also dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, dass man irgendwo im Museum sitzt und dann beobachtet, wie Leute die eigenen Arbeiten ansehen oder darüber reden. So.
Ja, und es ist ja auch irgendwie total spannend, weil deine Kunst ist ja, wie gesagt, so sehr eng auch mit dir verbunden, mit deinem Leben. Also gerade auch diese frühen Zeichnungen, das sind ja auch Menschen, die um dich rum waren, Dinge, die du erlebt hast. Und da dann zu sehen, wie reagieren die Leute da drauf. Wir hatten jetzt die Tage eine kleine Rundgang mit KollegInnen gemacht und da hat eine Kollegin was sehr Schönes gesagt. Sie meinte nämlich so, sie findet das so spannend. Ja, dass das einfach so, also eigentlich sind das ja so deine sehr privaten Dinge, aber dass du es trotzdem schaffst, dass man sich so ganz doll verbunden damit fühlt. Das ist ja schon auch interessant, ne? Also dass man was in diesen Sachen auch findet, was man auch auf sich selber beziehen kann. Ja, oder was einen irgendwie.
Aber das ist ja auch eigentlich ganz normal. Das ist ja immer so was Universelles halt auch, was da.
Ja, wobei du dich ja auch thematisch mit Dingen auch beschäftigst, die oft, mit denen sich viele KünstlerInnen gar nicht beschäftigen. Also oft ja auch sehr ernste Themen, sehr düstere Themen, aber auch so Beiläufigkeiten. Also vieles hat ja sowas Beiläufiges. Oder Dinge.
So Nicht-Themen.
Ja, genau. Das ist ein super Ausdruck.
Oder so Kleinigkeiten.
Genau, so die wir alle kennen, an denen wir alle jeden Tag vorbeigehen oder die uns begegnen, aber die, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen.
Ja, das ging eigentlich relativ früh auch los, dass ich wollte so Dinge festhalten, die man eigentlich so gedankenverloren, so ganz kurz wahrnimmt und dann eigentlich auch wieder sind die wieder weg, so. Dass man das so festhält. Also da gibt es dann immer so, weiß ich nicht, so eine Zeichnung von so einem Briefbeschwerer. Da guckt man so kurz hin und denkt da halt kaum drüber nach, sondern guckt da so fast durch und ist dann wandert wieder irgendwo anders hin. So. Also das ist sowas dann immer.
Ja, das sind immer wie so,
genau.
Ja, wie so Snippets so ein bisschen.
Genau.
Ne? Oder wie so.
Und ich glaube aber immer, dass diese Dinge einen dann auch wieder. Die erinnern einen dann selber an irgendwas anderes wieder, weißt du? Also so geht es dann immer, und da hat jeder irgendwas anderes. Ja. Der sieht dann auch einen Briefbeschwerer und denkt dann wieder an was ganz anderes. Das trägt ihn dann auch wieder so in die Vergangenheit. Und weißt du, also da gibt es dann so.
Ja, klar, das löst dann so eine Assoziationskette halt einfach aus. Ne? Das glaube ich auch, dass das für viele BesucherInnen auch total spannend ist. Oder auch gerade im ersten Raum man auch Dinge sieht, die man schon wieder vergessen hat. Ich erinnere mich an dieses eine Spielzeug, weißt du, das so man so über die Treppen so runter,
so, dieses Spiral. Dieses Slinky.
Ja, genau. Also das war ja mal irgendwann in den 90ern war das ja überall. Und also solche und so Dinge, die einem gar nicht mehr so bewusst sind oder die man gar nicht mehr so viel sieht.
Das ist natürlich, schon.
Ja, du spielst da jeden Tag.
Ja.
Aber so im zweiten Raum der Ausstellung, da sind ja nun auch viele von den neuen Arbeiten, da sind ja viele Arbeiten, die eben auch so ein bisschen düstere Themen haben. Ich denke zum Beispiel an die Lampe, die ja auch für dich so ein ganz wichtiges Motiv für die Ausstellung war, die auch auf dem Katalog vorne drauf ist, die ja ein Motiv aus The Wizard of Oz sieht, eigentlich ja eher ein positiverer Film. Und diese Lampe hast du ja.
Naja, The Wizard of Oz hat auch so seine.
Ja, seine Tiefen, das stimmt
ja,
schon.
Ja, absolut.
Aber du hast es, was jetzt wesentlich Düsteres kombiniert. Und diese Lampe gibt es ja wirklich mit einer Figur von John Wayne Gacy, dem Serienmörder.
Muss man eben sagen, das sind ja oft so Zufälle.
Ja.
Ich glaube, ich habe irgendwie aufgeräumt zu Hause und habe dann diese Figur dann so da so reingestellt. Mhm. Und dann habe ich da so hingeguckt und dachte, oh Gott, das ist ja so perfekt. Das sieht ja aus, als ob das niemals anders aussah. So, weißt du, als ob das so gemacht war das ist ein Motiv. So. Also es ist halt ein Stillleben.
Mhm.
Und ja, und so entstehen dann so Sachen. Und dann denkt man natürlich auch darüber nach, okay, das sind so die Dinge, die man so kauft auch irgendwie, die ich eben bei eBay, ich meine inzwischen halt sehr viel weniger, aber und Amazon und so weiter, das benutze ich halt jetzt auch nicht mehr, aber eine Zeit lang war man dann schon so in dieser Konsumspirale. Das spielte alles natürlich dann auch mit. Ne?
Und natürlich auch dieser Gacy ist ja eine Clownsfigur, also diese, genau. Der ist ja auch, also der richtige Gacy auch immer wieder als Clown aufgetreten und das ist natürlich auch so eine, und Clowns kommen ja öfter auch bei dir vor, dieses genau. Maskierte und der Clown ist ja auch eine sehr schwierige Figur, ist ja auch, also eigentlich eine fröhliche Figur, kann auch eine traurige Figur sein, aber naja, natürlich auch halt, so eine also Horrorfilmfigur.
Ich habe noch nie verstanden, wie man Kindern Clowns vorsetzen kann.
Also ist das aber ja mich, so, Kinder verkleiden sich
ja, aber
auch
es ist
als
halt
Clown.
Wirklich, also es gibt halt einen Clown so aus meinem Leben und zwar war das eben halt so ein Gemälde, ich weiß nicht, das hat meine Mutter das her hatte auf jeden Fall, war das eben diese Clownsfigur, die mich halt in Panik und Schrecken versetzt hat als Kind, die einen halt immer so mitverfolgt hat, wenn man so da vorbeilief, das war halt so und da ging das eigentlich los bei mir, dass ich so diese... Das ist für mich halt so mit das Schlimmste, so diese Clownsfiguren. Deswegen verstehe auch, dass Stephen Kings S, dass das eben eine Clownsfigur ist. So, ja. Das ist das Erschreckendste, was man sich so vorstellen kann. So. Und ja, und die tauchen halt immer wieder auf. Und John Wayne Gacy, der natürlich, der ist ja in, also der, das war ja auch total, also so fratzenmäßig, wie der sich angemalt hat. Und so ist der dann in so Kindergärten. Also wenn er nicht gerade junge Männer umgebracht hat, so irgendwie war das dann einfach seine Beschäftigung.
Ja, und das ist dann halt ja auch immer diese Frage, was ist hinter der Maske? Ne? Genau. Ist da überhaupt was?
Genau.
Und wenn ja, was?
Also mich gruselt es ja jetzt schon. Ich kann überhaupt nicht mehr unbescholten durchgehen. Ich wollte vielleicht noch auf was anderes eingehen. Wir haben in der Sammlung haben wir einen Fotografen, vielleicht kennst du den auch, Herbert Tobias heißt der. Ich glaube, den kennst du bestimmt. Und von dem gibt es ein Foto und das hat den Untertitel The Berlin Party is Over.
Okay.
Und der Untergang Berlins wird ja immer wieder postuliert. Im Moment auch wieder. Ist es jetzt vorbei mit der Stadt? Bist du deswegen in Barcelona?
Ach so, nee. Also Berlin ist halt, es ist jetzt im Moment jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsstadt, aber... Es ist natürlich Heimat irgendwie. Also ich sage halt immer, also wenn ich hier nicht, für mich war das natürlich keine bewusste Entscheidung, nach Berlin zu kommen. Ich bin hier geboren, ich bin dann als Kind wieder nach Berlin zurückgekommen und ich bin ganz sicher, dass ich, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, irgendwann nach Berlin gekommen wäre auch. Und Berlin ist halt eben immer in Bewegung und das kommen auch wieder andere Zeiten und ich finde, es gibt nur immer noch genügend Gründe, in Berlin zu sein, auch finde ich.
Zum Beispiel deine Ausstellung.
Meine Ausstellung, genau.
Die läuft nämlich noch bei uns in der Berlinischen Galerie bis zum 14. September. Und im Juni und im August beklebt euch Marc beim Brandon Boogie 1 und 2 genau. Mit seinen Tattoos.
Und
erlegt
zwar
in der Ausstellung
die neuen Tattoos, die ja speziell für die Ausstellung auch gemacht wurden.
Das solltet ihr nicht verpassen. Come and get it. Termine und Tickets genau. Findet ihr auf unserer Website.
Genau. Ich freue mich schon sehr drauf.
Wir uns auch. Und noch ein Hinweis meinerseits. In diesem Podcast erwartet euch eine Neuerung. Mehr dazu erfahrt ihr schon sehr bald hier im Feed und auf Instagram. Stay tuned. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Ilka.
Ich danke euch für die tolle Zusammenarbeit und für die tolle Ausstellung.